Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Runenschau. Lange hat's gedauert. Wir sind endlich zurück nach einer ewig langen Pause. Und heute am Start habe ich unseren wunderschönen Bayou, der Bär, aka Florian, unser rasender Reporter aus Lille. Hallo Florian und vielen Dank für deine Zeit und Lust und Laune und Motivation und danke, dass du da bist.
Herzlichen Dank, freut mich auch, dass du mich eingeladen hast, hier mitzumachen. Ich bin zurück aus Lille, war ein bisschen angeschlagen dort, war aber ein geiles Wochenende, habe viele Leute getroffen. Grüße an alle, die natürlich jetzt zugucken oder auch uns hören. Hat einfach Spaß gemacht, grundlegend das ganze Wochenende zu spielen. Man ist ja von Freitag bis Sonntag volle Pulle, die ganze Zeit in Action gewesen. Einige haben die Side-Events gegrindet, um Metal-Karten zu kriegen. Andere sind voll ins Regional gegangen, wie ich. Ich habe die drei großen Events mitgenommen, da ich leider Day 2 nicht geschafft habe. Passiert. Habe ja auch ein Deck gespielt, das ich vorher wirklich nie gespielt hatte. Muss man ganz offen zugeben. Ja, hat aber grundsätzlich einfach Bock gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen, es einmal mitzumachen.
Sehr schön, sehr schön. Darauf gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein, würde ich sagen. Und dann kannst du alles in jedem Detail aussprechen und dich auslassen, wie toll es gelaufen ist, wie schlecht es gelaufen ist, was dich geärgert hat und so weiter und so fort.
Kann man gerne machen.
Kommen wir aber grundlegend mal zuallererst über das wunderschöne Thema, warum hat eigentlich alles so lange gedauert? Wieso kam jetzt erst wieder eine neue Runenschau? Wieso, weshalb, warum? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Der Florian kennt die ganzen Geschichten, der hat das quasi mehr oder weniger komplett miterlebt.
Ja.
Ja, für meinen Teil, ich natürlich habe seit 15. März eine neue Arbeitsstelle. Von daher musste ich mich sehr, sehr, sehr intensiv erstmal darum kümmern, dort alles zum Laufen zu kriegen, dort mich einzuarbeiten. Dann war ich eine Woche vor Ort noch. Und das hat einfach alles ein bisschen mehr Zeit gedauert und gebraucht, wie ich gehofft habe. Darüber hinaus ist in der ganzen Zeit auch meine Motivation zum ganzen Thema Riftbound, Riftbounders in, dieses ganze Projekt von uns, von mir, sucht es euch aus, nennt es wie ihr wollt, ein bisschen eingeschlafen, sage ich mal. Liegt aber auch daran, dass ich mich mehr oder weniger an vielen Stellen sehr, sehr alleine fühle. Aber der Florian, der jetzt auch mit mir zusammen den Podcast hier gerade die erste Folge dreht, weil der Taifun verhindert ist, hat gemeint, du Daniel, grundsätzlich habe ich richtig Bock auf das Projekt, ich liebe Riftbound, ich liebe alles drumherum. Ich möchte, dass du das weiter tust. Und wenn ich auch mehr oder weniger voll mit einsteigen muss, war so. Würdest du unterschreiben, oder?
Unterschreibe ich nicht mehr so. Ist auch so, ich habe gesagt, mach das Projekt weiter. Es ist einfach eine geile Community. Es macht Bock, die Turniere mit allen zusammen zu machen. Sei es ich als Caster, ich als Judge und so weiter. Es ist einfach schön, die Leute immer wieder zu sehen. Ich habe es ja auch vor Lille vor Ort gehört, wie es war. Wie die Leute einfach Bock hatten und gesagt haben, jo, wir kennen euch, ich kenne euch, ich bin ein, zweimal angesprochen worden, ey, das ist doch die Riftbounders Innenmatt, da sage ich, ja, ich bin einer von der Community aus, ah ja, das ist geil, ich verfolge euch, es macht einfach Bock.
So, und das ist, glaube ich, sollte für mich persönlich Motivation genug sein, um das zu tun. Ich habe mit Florian jetzt jemanden an der Seite, hoffentlich, der mir in den richtigen Situationen einfach in den Popo tritt.
Mach ich gern.
Das bedeutet auch im Umkehrschluss zuallererst, was man noch sagen muss, das wird auch die erste Folge Runenschau, die auch übrigens jetzt den neuen Titel jetzt noch Runigel hat, ein neues Logo bekommen hat und das allererste Mal auf unserem YouTube-Kanal ausgestrahlt wird.
Das ist natürlich auch eine Erde.
Das ist doch quasi, ne, hoch die Hände, Wochenende, das ist doch eigentlich ziemlich cool. Wir versuchen natürlich auch diese neue Staffel, in Anführungszeichen neue Staffel, jede Woche für euch zu senden. Wir garantieren mal nicht, dass es funktioniert. Pläne dazu sind auf jeden Fall da. Zur Not nehme ich mal einfach den Florian immer mit.
Ja, ich bin da, ich muss gern.
Ansonsten macht der Florian halt alleine, das macht er sowieso super viele Sachen. Ne, Turnierorganisation, Streamen, das alles und so weiter. Das werden wir auf jeden Fall auch in der nächsten Zeit wieder angreifen. Und wieder mehr machen wollen. Und ja, das ist mehr oder weniger, war das das Wort zum Sonntag zu unserer ganzen, zu meinem Struggle, zu meiner Problematik, zu meinem emotionalen Riftbound-Tief. Darüber hinaus muss ich auch ganz ehrlich gestehen, wir haben auch in der Runenschau gar nicht über den Bann oder über die Bannphase, über die Banns gesprochen. Hat die Meta vor den Banns mich auch einfach nicht abgeholt. So 100% nicht abgeholt.
Ja, das hat, glaube ich, jeden nicht abgeholt. Dieses Miracle-Thema war einfach nervig. Man hat gesehen, es werden hauptsächlich 2-3 Decks gespielt, beziehungsweise 2-3 Legends, wo Miracle drin ist. Die wurden auch gespielt, die sind immer in Overtime gegangen oder sehr oft in Overtime gegangen. Ich kann es aus der Gamescom-LAN-Zeit sagen, wo ich als Judge dort war. Wir hatten ein Game, das hat 75 Minuten gedauert und das war nur ein Game, nicht drei. Es war Miracle Draven versus Aurora Sivir und es war einfach nur Horror zuzugucken, um ehrlich zu sein.
Also spielen dann, haben die beide dann die Variante gespielt, um Sachen aus deinem Trash wieder ins Deck zu bekommen?
Ja, heißt, wir haben einen Miracle Draven gehabt, der immer wieder recycelt hat mit dabei und ja, hat sich dadurch am Leben erhalten. Und die Sivir hat die Schippe gehabt von Yorick und hat sich dadurch immer wieder am Leben gehalten. Und dann waren 75 Minuten inklusive Overtime halt irgendwann vorbei und dann stand es 1-0 nach dem Game. Und ich dachte mir so, Jungs, ihr habt jetzt 1,5 Stunden fast gezockt für ein scheiß Game.
Ja, das passiert mal in diesem Spiel. Was soll ich dazu sagen? Aber es wurde ein ganz gravierendes Exemplar, ein Piece dieses ganzen Konstrukt einfach weggenommen. Das ist der Cold Shot und ich glaube, der ist dafür verantwortlich, dass sich die Meta jetzt komplett wieder geschiftet hat und auch das Miracle-Thema nicht mehr so präsent ist.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Dieser Cold Shot war für 0 und eine Recycle, also eine Power Cost, viel zu stark. Und natürlich das, was sie zusätzlich gebannt haben mit Scrap Heap und allem drum und dran, hat das Miracle-Thema einfach an sich ein bisschen einschlafen lassen. Ezreal macht es immer noch ein klein wenig, weil er halt einfach darauf aufbaut. Aber der Rest, Draven, ist wieder Midrange, weil er auch seine 4-Drop-Unit verloren hat durch den Bann, ist wieder Richtung Midrange gegangen. Und die anderen ganzen Decks wie Jinx und so weiter haben natürlich dieses Miracle-Thema jetzt komplett verloren.
Ja, also wie gesagt, ich hab dir geschrieben, direkt als die Bans rausgekommen sind, und hab direkt gesagt, Alter, wie geil ist denn diese Meta jetzt? Irelia wird beste Deck. Das war vielleicht ein bisschen zu euphoristisch gesagt.
Ja, aber sie ist
dennoch schon sehr stark.
Sie ist präsent, man sieht sie immer wieder, sei sie in Lille war sie im Most Played Deck, also war es die Highest Percentage, was sie dabei war. Jetzt in Atalanta, was ja läuft, ist sie auch das zweithöchste Deck. Heißt, wir haben definitiv eine hohe Anzahl an Irelia-Spielern jetzt. Aber man hat es in Lille gesehen, kleiner Spoiler, es hat Asia gewonnen. Und jetzt in Atalanta sieht man es nach dem Wochenende, es wird auch wieder irgendjemand anders sein und das gefällt mir einfach, dass jetzt so viele verschiedene Decks die Möglichkeit haben, anstatt zu sagen, es ist Draven und Miracle, was in den Top Cut läuft.
Ja, also ich fand, wir haben ja, da wir diese zwei letzten Wochen nicht sprechen konnten, oder weil, wie gesagt, aus Gründen, die ihr schon gehört habt, wäre das super viel jetzt nachzuholen. Aber ich meine, wir haben jetzt Atalanta noch einmal in den Staaten mit Spirit Forge Meta und dann ist ja nächste Woche schon Unleashed-Zeit. Weil die Pre-Release-Zeit beginnt ja. Wir sind direkt am Samstag, nein, wir sind ja am Freitag zusammen dann auf einem Pre-Release, wo wir dann zusammen spielen werden. Was sind da deine Pläne? Weil lassen wir Spirit Forge mal Spirit Forge sein, wir schieben das einfach zur Seite und machen das weg. Da haben wir einfach die Zeit verloren. Aber was werden denn deine Unleashed-Pläne sein?
Ja gut, also meine Unleash-Pläne für mich ist relativ einfach und simpel. Ich bin seit Anfang an Purple, also Chaos und Calm-Spieler. Ich habe Yasuo gespielt, ich habe jetzt Irelia gespielt. Heißt, für mich bleibt natürlich dann in dieser Reihenfolge Vex als nächstes zu spielen. Ich mag grundsätzlich das Design des Decks mit Holding Defense. Ich war am Anfang überhaupt nicht überzeugt. Das wissen auch einige von diesem Effekt. Aber ein lieber Typhoon hat mich eines Besseren belehrt. Und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich gebe dem Ganzen einfach mal eine Möglichkeit zu spielen. Und mein zweites To-Go-Deck wird Ivern sein. Weil ich einfach, glaube ich, dieses Troll-Gameplay mit dem Brush und auch den kleinen Units, glaube ich, einfach irgendwie doch Bock drauf habe. Was ist es für dich?
Also für mich ganz persönlich, ich habe sie gesehen und habe direkt geschrieben. Ich habe auch direkt eine Story dazu gemacht. So zwischenzeitlich habe ich ja immer doch trotzdem noch ein bisschen was gemacht, war ich ja da. Wird das 100% Diana sein. Also Diana ist halt vom Artwork der Karte, vom Design, was sie machen möchte, entspricht es genau dem Spielstil, den ich, glaube ich, verfolgen werde. Und das ist eine Control-Variante. Und während einem Showdown Energy zu bekommen oder Mana zu generieren, was Kaiser ja relativ ähnlich ist, nur dass sie quasi Power bekommt und keine Energy, habe ich halt, also von Anfang an, ich habe Kaiser gesehen, okay, die spiele ich, weil die Ressourcen einfach mitbringt. Ich habe Diana gesehen, wusste, die muss ich spielen, weil die Ressourcen quasi mit ins Spiel bringt. Und habe mich da festgefahren. Muss auch gestehen, dass die Chaos-Domain einfach zu gut ist. Aber ich die Mind-Domain trotzdem stark genug finde und ich die blau-lila-Kombination wie bei Ezreal schon sehr, sehr stark finde. Ezreal als Legend nur ein bisschen zu schwach, weil du immer diese zwei Leute targeten musst. Und das macht Diana halt einfach nicht. Oder für mich hat sie halt mehr Energy, mehr Spells, mehr coole Interaktionen während im Showdown. Und da habe ich mich direkt verliebt in sie. Plus Anime-Artwork.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke auch, dass aber auch diese Diana an sich mit dem neuen Spellpool, den sie kriegt, viel mehr Sachen besser macht wie manch andere. Man sieht es ja auch in Dingen, vorher war es Smokescreen, du hast das bezahlt, hast das gemacht. Dann auf einmal gibt es jetzt einen neuen Spell, den Namen habe ich gerade nicht im Kopf, der gibt einfach -4, macht im Grunde genommen mehr, weil er nicht auf 1 gekappt ist. Heißt, du kannst einfach eine Unit auf 0 machen und wir mittlerweile haben wir ja schon festgestellt, eine 0-Might-Unit macht wenig, außer halt Scuttlegrab jetzt, die kommen, aber ansonsten hast du nicht viel, was du machen kannst.
Plus darüber hinaus sagt die Karte auch noch Predict, was ja gegebenenfalls für manche Decks, wenn du dieses Battlefield spielst, wo du die oberste Karte anguckst und wenn es ein Spell ist, kriegst du, darfst du doch die Hand nehmen, ist ja Predict so eine Art Vision, nur besser, glaube ich. Ich glaube, Predict ist besser als Vision.
Nee, Predict und Vision ist irgendwie dasselbe, weil Vision sagt auch, guck dir die oberste Karte an und recycle sie. Das macht Predict auch. Sie haben wahrscheinlich einfach nur den Unterschied zwischen Units und Spells genommen, gehe ich davon aus. Weil ich glaube, Spells predicten und Units haben Vision.
Okay. Wenn das so ist, ist das so. Das bin ich mir gar nicht sicher, um ehrlich zu sein. Aber ja, nichtsdestotrotz, macht dieser Spell noch Predict dazu, was sehr gut ist, auch für deinen späteren Spielverlauf, weil du einfach, wie Predict schon sagt, mehr oder weniger bestimmen kannst, was als nächstes kommen soll oder halt nicht. Ja, wenn du halt eine schöne Karte oben liegen hast, die du nicht mehr brauchen wirst im nächsten Zug, kannst du mit Predict einfach weglegen. Und das ist ziemlich, ziemlich gut. Plus die neuen Chaos-Karten, die dazu kommen. Gerade auch diese, hey, ich nehme eine Unit von mir auf die Hand, aber ich gebe auch eine gegnerische Unit auf die Hand zurück.
Starcross, ja.
Ist halt so stark, weil ich kann etwas auf meine Hand zurückgeben, was mir positive Effekte wiederbringt, wie ein Tank-Yordle, der mich eine Karte ziehen lässt zum Beispiel. Aber ich gebe dem Gegner im Umkehrschluss dir eine Karte auf die Hand, wo du eigentlich absolut keinen Bock hast, dass sie auf die Hand geht.
Wildmoor
zum Beispiel, der neue Bossmonster aus KM. Super viele andere. Ich gebe mir so gerne in dieser Farbkombination in deinem Zug gerne einen Watcher auf meine Hand zurück. Das ist super, dann habe ich nächste Runde nochmal einen.
Das ist insane, genauso wie ein Elder. Wenn du gegen Aurora spielst und gibst dir den Elder Drake wieder auf die Hand, klar, er kann ihn wieder ausspielen, aber sind wir mal ehrlich, wann hast du 12 Runen offen, dass du mal das eben ausspielen kannst? Plus du hast einen verlorenen Turn dadurch. Und da macht halt Starcross mit den wenigen Kosten, die es hat, das sehr, sehr stark. Es gibt ja auch jetzt andere Sachen wie die neuen Units, das Bewitching Spirit, Discard 1 im Gegner. Das ist halt einfach stark. Pike wird davon sehr profitieren, weil er geht rein. Du spielst sie aus, du gehst ins Battlefield, nimmst sie auf die Hand, spielst sie nochmal aus. Heißt, du hast actually einfach Discard -2, was du machen kannst. Was halt insane ist in dieser Situation.
Ja, also Discard-Thema gerade bei Pike wird eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielen wahrscheinlich in Unleashed. Discarding ist an sich immer sehr, sehr stark gewesen, schon immer. Deswegen war Mindsplitter auch so beliebt irgendwann. Ja, also Discard Pi sehe ich auch mit Z3. Allerdings haben wir jetzt auch schon in China so ein bisschen gesehen, wenn man ein bisschen die Rift Dex unterwegs ist. Und die Star City Games sind ja aktuell. Ja, klar, es ist nur Best of One. Aber da sehen wir halt eine ganz klare Richtung, in was es gehen wird, die ich zu Beginn tatsächlich ein bisschen underrated habe, um ehrlich zu sein.
Ja, man sieht, Fiora hat teilweise schon mal einiges machen können in diesem Best of Ones. Auch LeBlanc ist sehr, sehr stark. Dieser Definite-Effekt, diese Kombos, die man machen kann mit Kardos. Schöne Grüße an die Leute, die daran geglaubt haben, dass Kardos relevant wird. Er ist relevant geworden und er ist stark mit der LeBlanc zusammen. Dieses Temporary, das man spielen kann. Und natürlich der Playdancer bleibt weiterhin. Die Irelia ist weiterhin stark, ist halt einfach ein starker Grundeffekt, den sie hat.
Ja, also ich habe gerade ganz konkret in meinem Kopf, hatte ich nicht die Irelia, sondern die LeBlanc. Wie gesagt, am Anfang, als die rauskam, habe ich die ein bisschen unterschätzt, um ehrlich zu sein. Aber nachdem man sie einmal getestet hat und weiß, was sie möchte und wo sie hin will, und da liegt ein Kartus extra, macht die insanen Spaß zu spielen. Ne? Das ist aber auch wieder gefühlt, triffst du einen Kartus, gewinnst du das Spiel, weil du so viel machen kannst. Hast du den Kartus nicht, könnte es schwieriger werden. Zumindest hat sich das so angefühlt.
Ja, ich denke auch, die Unit, die 4 Damage macht, wird da einiges haben im Defneal-Effekt, die viel macht, weil du halt einiges an Removal dadurch kreierst. Und wenn du dann natürlich mit den Temporary-Triggern, teilweise wird es ja auch mit Baited Hook gespielt, dass du die Units, die eh sterben werden, vielleicht schon vorher tötest und noch was rausziehst. Weil wenn du einen Defneal-Trigger hast und eine 6 Might-Unit schießt, kannst du im Grunde genommen für 7 Might alles aus deinem Deck raussuchen. Vielleicht findest du noch einen Harness Dragon drin, der irgendwo im Deck hast. Und dann schießt er einfach noch eine Unit on top dazu. Und dann hilft auch der Calm-Seite ein Not So Fast einmal, aber auch nur einmal gegen die ganzen Defneal-Trigger.
Ja, grundsätzlich. Also Defneal, also wie gesagt, der Kartus, der macht so Spaß in dem Deck. Ich war übrigens auch einer, der gesagt hat, zu Set 1 schon, ich glaube, es gibt ein Video, wo ich gesagt habe, ich glaube, dass Kartus irgendwann mal richtig relevant wird, weil du kannst auf eine Karte nicht schreiben, dass deine Death-Trigger zweimal sich aktivieren, ohne im Hinterkopf zu haben, dass ich irgendwann ein Deck kreieren möchte, was genau darauf aufbaut. Genau im Umkehrschluss würde das natürlich auch passieren, wenn es eine Karte geben würde, die sagt, deine When Enter the Battlefield-Effekte triggern zweimal, dann wäre das genau das Gleiche. Also grundsätzlich habe ich das von Anfang an mehr oder weniger schon gewusst, bemerkt, gesehen. Ich weiß es nicht.
Ja, man sieht jetzt ja auch schon die neuen Kombos mit Lucian, die jetzt kommen, mit dem Red Brambleback, mit den Conquer-Effekten, die doppelt zählen. Es wird jetzt schon die Kombo mit Skyfall, mit Trinity, also Triforce gespielt und Brambleback. Dann kriegst du einfach 3 Punkte on Conquer. Und das ist dann auch schon wieder insane, welche Kombos. Klar, du brauchst mehr Karten wie bei LeBlanc, um diese Kombo abzukriegen. Aber wenn du sie einmal hast, dann tut sie weh.
Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf das Wochenende, was Unleashed aus der Meta machen wird und wohin sich LeBlanc am Ende des Tages verirren wird oder halt nicht. Beziehungsweise am allermeisten interessiert mich, am allermeisten interessiert mich tatsächlich, was passiert denn eigentlich mit meiner wunderschönen Kaiser?
Ich gehe davon aus, sie wird irgendwo im Midrange landen. Heißt, sie wird kein Doctor Egg sein, sie wird aber auch nicht schlecht sein. Wenn man das jetzt in eine Tierlist fassen müsste, würde ich sie wahrscheinlich auf eine High-A-Tier setzen. Sie wird gegen LeBlanc Schnitte haben, weil sie den Removal drin hat gegen Kartus. Heißt, um diese Defneals abzuschalten, bevor sie überhaupt eskalieren. Man hat den Falling Star bei Kaiser, man hat die Singularity bei Kaiser. Es kommen, glaube ich, 1-2 kleine Removal-Spells noch on top. Plus Smite, glaube ich, was theoretisch spielbar ist, was so banished sogar. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, denke ich, um diese Defneal auszuschalten, vor allem mit Kaiser-Seiten. Das Top-Deck wird LeBlanc werden mit Draven und Irelia, gehe ich davon aus. Die werden sich so diesen Spot teilen, die drei. Und danach wird es viel Verschiedenes geben mit einer offenen Meta, wo ich mich einfach drauf freue.
Glaubst du, dass Draven weiterhin oben bleibt?
Ja, ich denke, dass Draven dennoch sehr, sehr stark bleibt. Ich habe schon einige Decks gesehen, die gebaut worden sind, die einfach nur an Neuigkeit nicht, also an Dummheit nicht zu übertreffen sind mit den Starcrossed, mit allem drum und dran. Du hast so viele Möglichkeiten. Der Forerunner, den gibt es immer noch. Heißt, da die gegnerischen Removal Spells bringen nicht viel. Du kriegst da immer wieder was on top. Deine Axt ist immer noch da. Und sind wir mal ehrlich, ein Quick Draw für 3 Might ist immer noch stark. Und das wird nicht abfallen, weil du wirst mit Draven immer zu Fights kommen. Vor allem, wenn das Holding-Thema jetzt ein Sache wird, freut sich Draven drüber, weil er will ja fighten. Und wenn du holdest, musst du zu einem Fight kommen. Also passt das für ihn grundsätzlich.
Fair, ja, das ist korrekt, ja. Wenn wir wirklich in die Richtung gehen, dass wir Holding-Decks bauen wollen, gerade mit deiner Vex zum Beispiel, hast du halt einen großen Nachteil gegen den Draven. Aber was ich jetzt noch gar nicht so erwähnt habe und was ich trotzdem glaube, was übrigens auch dann meine zweite Wahl wäre als Deck, wäre tatsächlich Lilia.
Ja, sehr aggressives Deck durch die ganzen Sprites, die man spielen kann, die sie sehr stark machen, weil man hat den Two-Drop, der auch in Ohren spielbar ist. Dieses Gear, du kriegst einen Sprite-Token ready für 2 und 1 Power-Cost, kannst sofort conquern, first turn theoretisch. Danach hat das einen Definitely-Trigger, gibt dir im zweiten Turn nochmal einen Sprite, du kannst nochmal conquern. Heißt, du hast im Grunde genommen 2 Punkte, weil kaum Gegner hat mehr wie 3 Might nach dem ersten Turn. Und schafft sowas zu conquern. Heißt, du kannst mit 2 Punkten Vorsprung spielen. Du hast mit ihr immer die Möglichkeit, die Sprite immer noch einzumachen. Wenn du schaffst, natürlich einige Sprites zu generieren, wird ihre Legend Ability günstiger und du spielst halt über diese Aggressivität hinweg.
Und wir dürfen nicht vergessen, ihren absolut insanen Signature Spell. Du counterst einfach einen Spell und der Gegner darf keine Spells mehr in diesem Zug spielen.
Ja.
Also, das ist doch der Todesstoß für jede Irelia.
Nicht nur Irelia, auch für viele anderen Decks, die über Ding spielen, über diese Counter und so weiter. Sei es jetzt dann das neue Starcrossed, kannst du nicht mehr ausspielen oder ganz andere Sachen. Heißt, du kannst viele dieser Sachen nicht mehr ausspielen, diese Counter-Sachen. Rebuke fällt weg für Lila, es fallen auch für Kaiser die ganzen Tricks weg. Weil du kannst dann keinen Smokescreen mehr werfen, du kannst dann kein Hextech-Ray mehr werfen und so weiter. Es fällt halt alle Combat-Tricks fallen weg.
Also absolut absurd und insane, wie krass gut diese Signature Spell ist. Ich würde mir wünschen, dass Lilia tatsächlich eine Rolle spielen wird, weil ich glaube, dass sie diese Farbkombination auch. Ich habe Ahri in Z1 schon gemocht von den Farben her. Nur leider hat sie sich nicht so gut angefühlt, wie sie eigentlich oder wie sie jetzt tatsächlich erst geworden ist mit Spiritforged gefühlt. Da ist sie besser geworden, I guess.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz hat Lilia einen großen Vorteil, den übrigens auch Diana hat, und ich nicht weiß, warum der nicht gespielt wird. Wir haben Time Warp Potential.
Ja, nicht nur Time Warp, du hast auch Watcher Potential. Und der Watcher ist immer noch einer der stärksten Mind-Units, die es gibt. Und das dürfen wir natürlich an sich nicht vergessen. Diesen starke Mind-Unit, die einfach -3 an Debuff gibt, der nicht counterbar ist, weil es ein kompletter Debuff ist für alles. Also nicht getargetet, da hilft dir kein Not So Fast, da hilft dir keine Windbolt, es hilft aktuell nichts gegen den, außer straightest Removal. Und da sind wir wieder beim Thema, der einzige Removal, der dann bleibt, wäre irgendwelche Spells, die wieder gecountert werden durch ihren Signature Spell.
Ja, also Lilia sehe ich auch großes Potenzial. Ich glaube, der einzige Nachteil, den Lilia halt wirklich nicht hat, ist die Chaos Domain. Weil die, auch wenn sie versuchen, andere Domänen jetzt durchs Unleash zu verbessern und stärker zu machen, ist und bleibt, glaube ich, auch in diesem Set erstmal eine sehr, sehr starke und präsente Farbe. Ich meine, jetzt Cold Shot wurde gebannt. Ja, da wurde ein bisschen Value davon weggenommen. Aber dennoch ist, glaube ich, die Chaos Domain super strong. Wir haben kein Fight or Flight mehr, ja, okay. Wir haben aber trotzdem noch Ride the Wind, wir haben Flash, wir haben die neuen Spells, wir haben super viele Stun-Möglichkeiten jetzt bekommen.
Das ist wahr.
Wir haben super viele andere Sachen. Counter hat Lila jetzt auch nochmal was bekommen, dass du nochmal countern kannst.
Ja, du kannst das
Es
Spell
ist
countern.
absolut stark und der Spell ist uneingeschränkt. Der einzige Nachteil ist, du gibst ihm wieder auf die Hand zurück. Okay, dann kann der nächste Runde gespielt werden. Aber du kannst dann Bedeutung, also du kannst dann einfach ein Time Warp einfach um eine Runde verzögern und vielleicht dann das Spiel closen.
Nicht nur Time Warp, es ist auch viele andere Möglichkeiten, dass du dadurch machen kannst.
Zumindest mal bekommst du ja auch die Information von deinem Gegner, was er auf der Hand hat und was er als Finish oder als Antwort haben könnte zu diesem Zeitpunkt. Also in Singularity, wenn ich das counter und weiß, er hat es auf der Hand, dann kann ich ja gucken, dass meine Units irgendwie entweder tot sind und ich aktiv schlecht für mich trade. Ja, natürlich behält er dann die Karten auf der Hand, aber ich habe halt eine Information mehr. Und das ist etwas, was ich ziemlich gut finde.
Ja, weil wir aber auch gleichzeitig in der Chaos-Domain unterwegs sind, dürfen wir Hardbarren nicht vergessen. Heißt, wir können uns darauf vorbereiten, okay, er hat einen Time Warp oder er hat einen Singularity. Ich lasse die Runen offen. Heißt, wenn er was machen will, spiele ich im Hardbarren einfach rein. Da muss er mehr bezahlen und dann hast du das einfach grundsätzlich gecountert.
Ja.
Ich gehe auch davon aus, dass es sehr viel Verschiedenes ist. Die ganzen Pre-Releases werden jetzt spannend. Es sind ein paar gute Decks dabei. Ich unterschätze auch den Yi nicht, der kommen wird. Dieser Yi mit dieser XP-Ecke, die er kriegt, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wie manche sagen. Er hat immer noch seine Doppelfarben, seine Orange-Grün. Wenn der Level 6 erreicht, also diese XP, dann kriegt er einfach plus ein Might. Nicht nur in der Defense, sondern generell. Jede Unit kriegt plus ein Might und dauerhaft. Weißt, das ist halt an sich ein grundsätzlicher Buff, der stark ist, finde ich. Weil eine Might kann schon einen Unterschied ausmachen.
Grundsätzlich gebe ich dir recht, aber jetzt kommt das große Aber. Ich habe nicht ganz verstanden, erstens mal, warum gibt es einen zweiten Master Yi? Klar, das fragen sich vermutlich viele, warum so früh eine doppelte Legend? Zweitens, ja, eine neue Mechanik, wir wollen XP reinbringen, wir wollen da neue Spielmechaniken ins Spiel implementieren und reinbringen. Aber plus eins zu haben, ist dauerhaft gesehen sehr geil. Ja, also sehe andere Kartenspiele haben das sehr früh gebracht, deswegen wundert es mich, dass der so spät kam. Oder andersrum, warum hat der Proving Ground Yi nicht dauerhaft plus eins und nur an beim Verteidigen plus zwei und auch nur, wenn du alleine bist?
Das ist eine gute Frage.
Weil das ist ja vom rein spielerischen, einfachen Verständnis her besser, eine Karte zu haben, die sagt dauerhaft plus eins. Aber vermutlich ist das einfach zu gut. Sind wir ehrlich?
Ja, das ist eine grundsätzlich starke Mechanik. Ich schweife mal ein bisschen aus zu einem anderen TCG. One Piece, der rote Zorro, der von OP01 ist, der gesagt hat, wenn ich einen Don habe, hat alles plus 1000. Der war so stark, der wurde bis zur Rotation fast durchgespielt. Da sieht man einfach, was ein generischer Effekt macht, der einfach nur plus 1 gibt. Und das ist an sich immer ein grundsätzlicher Starker, weil man die ganzen Curves dadurch einfach ein bisschen abändert. Dann hat auf einmal der Poro, der verteidigt hat, nicht nur, also Shield Poro, nicht nur 3, sondern 4 Might. Heißt, er ist gleich auf mit einem Noxus Hopeful, er ist gleich auf mit einer Kaiser. Der hat gleich so viele Sachen, die er einfach auskontert dadurch. Und dann ändert sich die ganze Curve, die gespielt wird.
Ja, ich frage mich nur, bei dem neuen Master Yi, ist dieses Plus 1 zu bekommen nicht einfach zu spät im Spiel? Weil du brauchst ja, wie viel XP? 6 oder 12?
6 brauchst du, 6 XP. Und das geht eigentlich relativ schnell. Einige deiner Units sagen schon beim Ausspielen, du kriegst plus 1. Es gibt die Blood Rose, die du ausspielen kannst, kriegst plus 1. Hand 2 haben einige grüne Units im Early drauf. Heißt, wenn du Conquest, kriegst du 2 XP. Heißt, ich spiele was aus, krieg 1 XP. Ich hunte, heißt, ich Conquer, krieg dann vielleicht 1 oder 2 XP mit einem Hold. Dann bin ich schon bei 3 oder 4. Dann dein Signature-Spell Alpha Strike sagt, teile X Might, was du von deiner Unit nimmst. Wir nehmen jetzt einfach mal 6 Might auf alle Gegner auf. Jeden Gegner, den du tötest, dadurch gibt 1 XP. Heißt, wenn du 3 kleine Units als Gegner hast und die schießt, kriegst du nochmal 3 XP. Du kannst innerhalb, wenn du das effizient spielst und natürlich auch Drawluck hast, innerhalb von 2-3 Turns hinkriegen, dass du 6 XP hast. Heißt, dass du das schon nutzen kannst. Und im dritten Turn hast du dann in der Regel 6 oder 7 Runen. Und das ist dann schon eine Unit, die du da rausbringst, die halt viel machen kann.
Bleibt spannend. Also auch der neue Yi hat offensichtlich gegebenenfalls schon ein bisschen Potenzial, gespielt zu werden und seine Daseinsberechtigung.
Ja.
Aus gerade dieses XP-Thema. Aber hast du schon Poppy-Listen gesehen?
Ich habe Poppy-Listen gesehen, aber sie wird wahrscheinlich eine der schlechtesten der neuen Legends sein, weil sie einfach der schlechtere Draven ist, muss man ganz offen sagen.
Ja, also wie schon gedacht, also Poppy fällt, habe ich jetzt auch gar nichts mehr davon gehört. Jhin ist halt auch so meiner Meinung nach der schlechtere Kaiser. Aus einem ganz einfachen Grund, weil das, was er machen möchte mit den Vierer-Spells, klingt auf dem Papier sehr gut. Ich glaube aber allerdings, dass er im Schnitt zu wenig Ressourcen zurückbringt, wie eine Kaiser generell schon machen würde. Also dieses Ersparnis, was Kaiser durch ihre Legend-Ability hat, kann Draven mit seiner Fähigkeit nicht wieder gut machen.
Ja, gebe ich da voll und ganz recht in dieser Situation. Das ist halt, es dauert zu lang bei ihm. Du musst viermal so ein Spell spielen, der 4 Kosten hat. Er darf auch ein repeateder Spell sein. Also man kann 2 Kosten spielen und repeated mit 2. Ja. Das zählt für Jhin auch. Nur, dass man es einmal erwähnt hat. Nicht mehr, dass man denkt, man muss dauerhaft 4 Kosten oder mehr spielen. Da wäre es eine teure Lux theoretisch. Das ist halt das, man kann es machen, aber man braucht 4 Turns. Weil vorher schafft man es nicht. Heißt, man kann erst ab Turn 2 anfangen, das zu spielen. Heißt, ich habe 4 Turns. Und das ist halt sehr, sehr lang, bis du diese 4 Runen kriegst. Wenn du jemand Aggressives als Gegner hast, dann können 4 Turns schon der Todesnagel für dich sein, dass du es gar nicht mehr zurück ins Game schaffst.
Grundsätzlich finde ich halt aber auch die Möglichkeit, bei Jhin kannst du seine Fähigkeit ja auch dann nutzen, wenn du sowieso tapped out bist, um gegebenenfalls das nochmal zu tun. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Ich würde Jhin gerne probieren, weil grundsätzlich finde ich die Mechanik lustig und toll. Ich glaube aber dran, dass es leider Gottes dann doch zu schlecht sein könnte, I guess.
Ja, gehe ich wahrscheinlich mit. Ich gehe davon aus, von den Legends, die jetzt kommen, die halt grundsätzlich relevant werden, ist Vex, Diana, wahrscheinlich Lilia und Leblo. Das sind, denke ich, die 4 größeren, die man sehen wird. Und danach gibt es natürlich noch Rengar, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der eine relativ grundsätzlich gute Fähigkeit hat, weil wenn du eine Unit spielst, darfst du irgendeiner Unit +1 geben. Das heißt, du musst nicht der Unit, der du spielst, +1 geben, sondern wenn du eine stärkere Unit liegen hast, kannst du dieser +1 geben, die vielleicht Ganking hat oder sonst irgendwas, um daraus was zu machen. Heißt, man hat im Grunde einen Buff, den man pro Runde, wenn man eine Unit hat, verteilen kann. Was grundsätzlich nicht schlecht ist. Und ansonsten, ich glaube, der letzte in der Runde, oder? Sonst haben wir, glaube ich, alle angesprochen.
K6 gibt es noch.
K6 und Vi. Vi, typischer Starterdeck, braucht man nicht viel drüber reden. Das ist wie Tryndamere aus Origin Set. Du musst 3 Damage über das Eck machen. Das machst du nicht. Das ist komplett rune-ineffizient, das zu machen.
Also habe ich auch gesehen, habe gedacht, das ist keine gute Legend. Ich wollte jetzt nicht sagen, schlechter Witz, aber...
Ja, es ist grundsätzlich einfach nicht das, was man sich vorgestellt hat, weil 3 Excess Damage zu machen, das machst du in den seltensten Fällen. Und eine Unit dafür zu readyen, einmalig, bringt dir nicht viel. Das ist, was zum Finishen ist das vielleicht, wenn du irgendwie finishen kannst, aber selbst dann ist es schwer, 3 mehr Damage zu machen.
Ja, sehe ich ähnlich. Und K6, den habe ich, genau. Den musst du jetzt kurz vorlesen oder beschreiben oder sagen.
Ja, klar, kann ich machen. K6 Void Reaver. Wenn du ein Combat gewinnst, kriegst du 1 EXP. Das ist im Grunde genommen mal die Grundfähigkeit, die er hat. Wenn du ihn tappst und 1 EXP spendest, darfst du eine Unit buffen. Er ist Orange Chaos, also Orange Lila, heißt grundsätzlich, ja, Bast kann damit arbeiten. Und die zweite Fähigkeit hat er, wenn du 2 XP spendest, darfst du eine exhaustete Unit von deiner Seite, Friendly Unit, von der Battlefield zur Base moven. Heißt, du kannst reingehen, kannst vielleicht irgendeine Unit haben, die XP generiert, wie dein Lila nach K6. Der generiert XP bei einem Fight Solo plus ein Combat Win, Heißt, du hast 2 XP, kannst den tappen, kannst den K6 wieder zurückziehen. Heißt, du conquerst, gehst wieder zurück in Base und kannst es immer wieder wiederholen.
Also es ist basically ein dauerhafter Lucian-Effekt, in Anführungszeichen. Also der rote Lucian, der das macht, reingehen, wieder raus.
Das ist der orange Lucian, aber ja.
Genau, den meine ich doch. Den roten Lucian.
Ja, nee, also das ist grundsätzlich den Effekt, den er hat. Und natürlich, was ihn sehr, sehr stark macht, ist sein Signature-Spell. Der kostet 2 und 1 Power-Cost. Du darfst eine Friendly-Unit zu einem Battlefield moven, du darfst eine gegnerische Unit zu einem Battlefield moven, egal ob kontrolliert oder nicht. Und du bist der Attacker. Heißt, du kriegst definitiv das Assault getriggert, was für deine Units, die du ja spielst, in dieser Ecke sehr, sehr stark ist, sei es auch der K6, weil der will ja attacken, der Lilane, und dann kriegt er einen +2 Might Buff.
Ist ziemlich lustig, dass es genau, also Vex möchte die eine Partei, das eine Ding spielen mit Hold und K6 will halt nur angreifen. Also wundert mich tatsächlich, dass diese Fähigkeit nicht bei Rengar draufsteht. Weil die beiden wollen also relativ das ähnlich Gleiche machen, zumindest mal, wenn man laut nach League of Legends geht, sind es beides Jungler, die direkt, also bei Rengar hätte ich eher gefühlt irgendwas mit Ambush aus der Hand raus Sachen ins Feld bringen. Vermutlich ist das die Intention dabei mit dieser, ich gebe eine Stärke auf eine Unit, wenn es ins Spiel kommt. Ja, weil du kannst ja super viele Sachen aus der Hand spielen und so weiter. Und K6 ist halt der eigentlich super mobile und agile Champion. Ne? Der springt rein, springt wieder raus und macht seine Sachen.
Ja, K6 will halt isolieren. Das macht halt sein Signature-Spell. Du isolierst eine Unit auf dem Battlefield alleine und versuchst dir dort natürlich zu töten und dadurch dann dieses ganzen Trigger und so weiter bekommen. Das ist K6. Rengar hat halt dieses Thrill of the Hunt als Signature-Spell, der einfach sagt, Banish a friendly unit und dann darf sein Owner ihn hinspielen auf egal was für ein Battlefield und egal was für Kosten. Das ist also, heißt, du banishst einfach eine Unit und spielst sie egal wohin aus. Das heißt, du kannst dadurch auch mit auch wieder 2 und 1 Power Cost kannst du grundlos Gang gewinnen. Du conquest das eine Battlefield, spielst es aus, legst das Ding einfach auf einer Battlefield, egal ob er Ganging hat oder nicht.
Was kostet der Thrill of the Hunt?
2 und 1 Power Cost. Also es ist defiable.
Ja, okay.
Aber sehr günstig.
Grundsätzlich trotzdem super stark, also das ist ja trotzdem wirklich gut.
Ja, man muss nur aufpassen an die ganzen Leute, die jetzt überlegen mit Procession und sonst irgendwas, also diese Übernahmen, es steht explizit auf der Karte drauf, der Owner spielt sie dorthin, wo sie gehört. Heißt, wenn man eine Karte übernommen hat und man spielt das Thrill of the Hunt drauf, darf der Gegner, dem es gehört, entscheiden, wo sie hingespielt wird.
Ach so, es geht wirklich um den Owner, nicht um den Kontroller, der sie gerade besitzt.
Also es gab es einmal den Fall jetzt in dem Video, das sie veröffentlicht haben von Riot selber, da wurde einem eine Unit geklaut durch diesen einen roten Spell, diesen Trindamer-Spell, und er hat nur noch die Unit gehabt und wollte Thrill of the Hunt spielen, da ist der Touch eingeschrieben und hat gesagt, ja, wenn du das machst, darf der da drüben entscheiden, wo sie hingespielt wird. Und
wow.
Ja, es kann passieren.
Krass.
Ja. Aber es ist generell, es sind viele starke Units dabei. Es kommen auch sauschöne Overnumbers, das muss man natürlich auch dazu sagen. Die ganze Proto-Gang, die kommt.
Value-wise ein bisschen billig, ja, glaube ich. Weil ne, die Poros sind zwar schick und schön, aber was kommen denn sonst noch für Overnumbers? Ich habe schon wieder voll vergessen mit den Overnumbers. Die Legends, ja, klar.
Ja, also es kommen Overnumbers, kommen die Poros.
Oh,
einmal als Komplettbild. Und dann kommen die Overnumbered Legends mit Unterschriften alle. Und natürlich die neue Rarity, die dir wahrscheinlich gerade eingefallen ist. Der Ultimate Rarity Baron Nashor. Heißt das Nonplusultra. Es geht noch über Overnumbered. Das ist jetzt die Ultimate Rarity. Das ist die erste Karte, die dadurch kommt. Und das ist ein Baron Nashor. Und der sieht insane aus.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Der sieht übrigens, ja, Baron Nashor Ultimate sieht absolut insane aus. Aber können wir mal ganz kurz abschweifen. Und Vylmor ist der Boss von der Twisted Tree Lane, right?
Genau, ja. Das ist der damalige Boss. Früher gab es den, das war der stärkste Gegner, die Spinne im 3 vs. 3.
Das ist sehr, sehr traurig, dass diese Lane nicht mehr existiert.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe früher sehr viel auf dieser 3 gegen 3 Map gespielt. Es haben viele Leute geliebt. Es wird aber dennoch entfernt. Und es kommen halt viele Jungle-Monster wieder zurück. Der Red Bluff, der Blue Buff, der Baron ist dabei im neuen Set. Und natürlich auch der Elder Drang. die einfach jetzt auch alle mit ins Spiel dazukommen in Unleashed. Es soll ja dieses ganze Jungle-Thema werden. Und das wird es auch jetzt dann in Zukunft. Also sie wollen anscheinend immer ein bisschen thematisch aufgreifen, was sie machen. Diesmal sind die Jungler dran, der ganze Jungle soll mit reinkommen. Und das haben sie jetzt dieses Mal mit aufgegriffen, mit Unleashed.
Lustig finde ich ja tatsächlich, dass der Baron als Fähigkeit tatsächlich sagt, dass du einen Pit, also eine dritte Lane, ein drittes Battlefield mit ins eigentliche Spiel rein cheaten kannst, was super lustig ist, um ehrlich zu sein.
Ja, es ist saugeil, finde ich, dass du einfach ein drittes Battlefield kriegst, ein Token Battlefield, um genau zu sein. Und da gibt es ja jetzt schon diese komische Interaktion mit Ivan. Wenn der es conquert oder es schafft zu conqueren, dann kann er halt einfach das Battlefield umdrehen und es zum Busch machen. Weil es ein Token ist, verschwindet der Baron Pit. Heißt, wenn du einen neuen Baron aufspielst, hast du danach 4 Battlefields.
Und yeah, danach 5. Klingt nach absolut Spaß, nicht, um ehrlich zu sein.
Und du musst natürlich alle gleichzeitig conqueren in einen Turn, um zu gewinnen, wenn du nicht holden kannst. Heißt, wenn da irgendwann 5 Battlefields liegen, musst du 5 Battlefields conqueren, um zu gewinnen. Anderweitig darfst du ein paar Karten ziehen.
So, Florian.
Ja.
Wir haben jetzt sehr viel über neue Karten Unleashed gesprochen und so weiter und so fort. Gehen wir doch aber mal zurück zu deinem wunderschönen Wochenende oder Woche, welches du mit deiner Dame und du selbst hattest. Nicht. Also deine Frau ist in Lille rumgedackelt und du hast Event gespielt.
Genau so ist es.
Fangen wir mal an. Grundsätzlich als allererste Einstiegsfrage, welches Deck und warum?
Also, ich bin ja normalerweise in der Community bekannt gewesen, Irelia zu spielen. Ich bin Irelia-Verfechter gewesen, habe aber keine Lust gehabt, diese Stellung zu haben, dass ich verfolgt werde, sondern ich wollte der Verfolger sein. Also habe ich kurzerhand entschieden, ich spiele Rek'Sai. Und aus dem Nichts, um ehrlich zu sein. Es ist aus dem Nichts gekommen. Ich habe gesagt, ich spiele Rek'Sai. Ich habe dann rumgetestet, welche Version, heißt Phoenix oder Swarm. Ich habe mich dann für die Swarm-Edition entschieden.
Also Swarm im Sinne von breit aufbauen, viele Units hinten in die Backline legen, groß, breit, klein, viele Units von hinten aufräumen und let's go.
Ja, viele Units aufbauen, heißt die ganzen gelben Karten, die Rekruten spawnen, mitgenommen. Also alles, dass ich viel und schnell Might aufbauen konnte und dann zum Finishen den Undertitan reinlegen, alles plus 2 Might geben und dann gib ihm. So war der grundlegende Spieltext.
Okay, die Intention dahinter hast du gerade gesagt, du wolltest der Angreifer sein. Wie erfolgreich war das dann am Ende des Tages? Score? Wie, also, überhaupt nicht?
Ganz einfach. Ich habe am ganzen Wochenende eine einzige Irelia getroffen und ich wollte eigentlich ein Counterdeck zu Irelia sein. Und das heißt, ich habe dafür, dass das Deck gespielt worden ist, habe ich es nicht ausnutzen können. Ich habe am Freitag das Pre-Regional gespielt. Da ist das große Event am Freitag. Ich habe nicht angefangen, wie manche andere Sidequests zu machen und so weiter, zu farmen für Tickets. Ich habe gesagt, ich nehme gleich das volle große Turnier mit. 6 Runden Swiss ohne Topcut. Habe okay gestartet, 1-1, bin dann irgendwann 2-1, 3-1 und habe dann leider 2 Games gedroppt mit Rek'Sai. War am Ende auch starke Gegner, es passiert, man kann sich ändern. Ich bin dann am Ende 3-3 gegangen, weil ich am Freitag leider im letzten Game meinen Arena Greatest Trigger einfach vergessen habe. Und das hat meine ganze Curve kaputt gemacht in dem Game. Und dann war ich leider auch ein wenig geknickt, würde ich sagen, freitags.
Quatsch, ich weiß nicht, was du meinst.
Hab mich dann recovered und hab dann am Samstag gesagt, alles klar, Main Event, ich gehe rein mit derselben Rek'Sai-Liste. Im Nachhinein hätte ich sie abändern sollen. Aber das weiß man immer erst, wenn man es wirklich gespielt hat. Bin rein, hab kein einziges Buy gehabt, da ich noch kein Skirmish gewonnen habe. Also ich musste volle 8 Runden durchziehen. Bin reingestartet mit einem 0-1. Gegen den Draven 2-0 verloren. Der hat mich komplett abgefarmt. Der hat alle Antworten gehabt. Er hat Against the Odds gespielt im Side-Deck. Genau wie so Might-Decks. Heißt, ich bin mit 5 Units rein. Er hat einfach mal plus 10 auf seinen Treasure Hunter bekommen. War halt unglücklich.
Ja, das ist schon eine sehr, sehr gute Karte.
Ja, dann Game 2 gegen den Fiora. Ja, was soll ich sagen? Wir sind in Overtime gegangen und mir hat ein Turn gefehlt, dass ich sie besiegt hätte. Es ist dann am Ende Overtime unentschieden ausgegangen. Ich hätte danach gewonnen, aber ist halt so. Heißt, ich bin ins Regional mit 0-1-1 gestartet. Hab mich
für alle da draußen, die das natürlich nicht mitbekommen haben, das hat er sehr fleißig und sehr vorbildlich, deswegen auch nochmal Chapeau an dich, vielen Dank dafür, alles mit einem wunderbaren So in den Insta-Stories quasi begonnen, euch mitgenommen. Deswegen sage ich ja, der rasende Reporter Florian unterwegs in Lille. Und dafür nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du das gemacht hast.
Sehr gerne.
Aber erzähl weiter, 0-1-1 und dann ging es ja... Dann warst du ja auf dem aufsteigenden Ast. Ich meine, hast jetzt erstmal zwei miserable Spiele gehabt und dann ging es ja langsam, aber stetig bergauf.
Ja, ich habe dann die nächsten Matches nacheinander gespielt, habe dann nur Schwarz und Weiß gekannt an dem Wochenende. Heißt, bis auf das eine Fiora-Game habe ich nur Schwarz-Weiß gekannt. Heißt, 2-0 verloren, 2-0 gewonnen. Heißt, ich habe die nächsten 5 Matches alle 2-0 rasiert. Also nicht nur ein bisschen, ich war nach 20 Minuten, teilweise nach 25 Minuten Gamezeit 2-0 fertig, weil ich halt einfach die Might-Kombos rausgebracht habe. Ich habe den Buff-Spell gespielt, dass ich eine Karte ziehen darf und danach den, der die 3 Might-Unit, also die 3 Redrop, der 2 Rekruten spawnt, als Legion-Effekt. Heißt, ich habe 8 Might mit 5 Runen ausgespielt. Und dann ging es einfach grundsätzlich immer wieder mehr Might. Und da hatten die Gegner teilweise keine Chance auf die Schnelligkeit, die ich dann hatte. Und habe dann gegen, jetzt muss ich lügen, eine Irelia und ansonsten hauptsächlich so Draven, so Mittelklasse-Decks gespielt. Draven nicht, aber der Rest war alles Mittelklasse, Fiora, Sivir und so weiter. Und habe die alle einfach schnell besiegt. Einen Master Yi hatte ich als Gegner, auch relativ schnell besiegt. Der hat im zweiten Game irgendwann mittendrin dann gescoopt, weil er keinen Bock mehr hatte auf die ganze Macherei von mir mit Kyle de Weeg und allen drum und dran, weil er genau nie Rule offen hatte, wenn er sie gebraucht hätte. Und dann kam alles zum letzten Game. Ich stand 5-2, also 5-1-1. Letztes Game entscheidet über Day 2 und ich treffe eine Kaiser. Und zwar keine normale Kaiser, sondern eine Spellsinger Anti-Swarm-Kaiser, die nur gegen Swarm-Decks gebaut hat.
Was ist denn da so drin?
Es ist alles drin, was man sich vorstellen kann an Removal-Spells. Es ist ein Falling Star drin, es ist Singularities drin, es ist der Lucian-Spell
Piercing Light
drin und er hat alles gefunden. Er hat dann einfach mit einem Poro, der hat gereicht, um einfach zu gewinnen. Weil ich konnte keine Units ausspielen, weil alles immer sofort weg war. Er hat einen Bellows Breath drin gehabt. Er hat meine Mites runtergesetzt, dass ich ja nichts auf dem Board hatte. Alles, was ich gespielt habe, ist im Grunde genommen sofort geklärt worden.
Okay, und also die klassische, neue, mega krasse Control-Kaiser.
Dann bin ich halt dort 0-2 rausgegangen, war aber okay. Ich bin von vielen auch positiv angesprochen worden, sei es Mark, sei es auch Ramstag und so weiter, die alle dort waren. Die haben alle gesagt, Hut ab für diese Mental, die du hattest, mit 0-1 zu starten und dann noch so einen Run hinzulegen. Einfach krass. Ich habe es dann auch geschafft, gegenüber theoretisch die 5-3 gespielt haben, habe ich einen Punkt mehr durch das Unentschieden. Bringt mir am Ende nicht viel, außer ein bisschen besser im Ranking zu stehen, weil in dieser Situation ist ein Unterschied wie ein Lose, wenn man einfach nicht Day 2 kommt.
Fair, ja. Also 5-1-1 oder 5-2-1 hilft halt nicht zu einem 6-2 oder 6 Siegen, wie du brauchst, für Day 2 zu kommen. Ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe deinen Mental Breakdown live erlebt am Freitagabend mit deinem Arena Kratos Trigger. Warum? Ist relativ simpel erklärt. Du hast mich angerufen.
Ja.
Mir geht's scheiße. Ich bin im Arsch. Ich habe gefragt, was passiert ist. Ich habe dir gesagt, du, es ist wie, also ich vergleiche es immer mit Sachen wie zum Beispiel, solche Fehler machst du nicht zweimal. Also du hast jetzt schmerzhaft in einem großen Event, auch wenn es um nichts unbedingt ging, gelernt, dass solche Sachen fatal sind. Du hast das schlechteste Szenario quasi an einem Freitag gehabt und nicht während der Regional selbst, was schon mal für dich sehr gut ist. Natürlich hättest du dann Tickets bekommen, natürlich hättest du keine Ahnung, aber hättest du in diesen 5, 3 oder 6, dein letztes Spiel vor Top Cut oder vor Day 2, diesen Fehler gemacht, hättest du dich vermutlich in Lille direkt an diesem Wochenende verbuddelt.
Wahrscheinlich, ja.
Weil das ist etwas, lernen durch Schmerz, das ist, glaube ich, das richtige Wort, lernen durch Schmerz. Und das hast du am Freitag, du hast dich erholt, ja, 0-1-1 zu starten. Ich habe schon gedacht, oh shit, jetzt verliert er noch 2 Spiele und dann ist over. Dann verbuddelt er sich auch. Aber dann ging es ja los. Schlag auf Schlag, zack, zack, zack. Ja, für unsere Vorbereitungszeit, für deine Vorbereitungszeit, wir hätten da einfach intensiver dranbleiben müssen, sollen, können. Und da komme ich auch gleich zu deiner Frage, wie hast du dich denn vorbereitet? Ich greife das mal vorab. Wir haben, glaube ich, Montag, Dienstag... Naja, wir haben Sonntag und Montag, glaube ich, relativ viel gespielt.
Ja.
Ich habe versucht, dich mit Menschen zu verbinden, mit denen du viel üben kannst. Die Frage wäre nur, Marc ist halt super, der spielte halt, hat Irelia gespielt, glaube ich, hast du gemeint?
Ja, hat er.
Der war wahrscheinlich sehr selbst drin, einfach mit seiner Irelia zu testen und zu spielen. Also hätte ich dir das Kaiser-Matchup einfach einprügeln müssen können sollen. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Matchup gespielt haben. Ich glaube, ich habe da keine Irelia, ich habe da keine Kaiser gespielt, sondern nur Irelias beziehungsweise Viktor. Ich weiß es gar nicht, was für Matchups wir probiert haben. Aber eigentlich das Matchup, wo ich dir am besten hätte zeigen können, haben wir geskippt, weil ich gedacht habe, ja gut, Kaiser kennst du ja bestimmt. Aber hätte ich mal machen sollen.
Im Nachhinein hätte ich mein Deck jetzt auch umgebaut. Ich habe mir da Memphis-Liste ein bisschen angeguckt und ich muss sagen, so wie er es gebaut hat, ist es viel sinniger. Obwohl man die Swarm Rek'Sai spielt, sollte man dennoch mehr Removal spielen. Ich habe am Ende des Tages hatte ich nur 2 Hindenblade und 3 kalte Vigards Removal drin, was zu wenig ist. Grundsätzlich einfach zu wenig. Man braucht dennoch immer noch entweder, ich hatte 3 Falling Stars im Side-Deck, ich hätte einen eher Main-Deck spielen sollen, einen Falling Star. Ich hätte gegebenenfalls noch ein Piercing Light spielen sollen, mehr. Einfach grundsätzlich ein bisschen mehr Removal an sich spielen sollen. Dann hätte ich auch gegen so Decks mehr Chancen gehabt und auch gegen andere Decks. Weil Rek'Sai hat eine sauhohe Winrate gegenüber Fiora. Ich habe gegen beide Fioras verloren am Wochenende, weil ich einfach nichts machen konnte. Oder halt unentschieden.
Hm. Ja, also wie gesagt, Rot ist prädestiniert dazu, Removal einzubauen. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt bei Rek'Sai das Gefühl, dass du besser es braucht hättest, I guess. Aber ich habe es nicht gespielt, ich habe keine Ahnung. Ich bin da raus. Also ich kann dir da wenig Tipps oder so Hilfe geben. Aber ich meine, du hast ja auch gute Kontakte knüpfen können für nächste größere Events, für nächste Regionals, für nächsten, was auch immer noch kommt. Gerade mit Memphis, gerade mit Ricochet vielleicht, Primor, diese ganzen Jungs von Crown Chase Cards, ja. Grüße gehen raus, auch wenn ich den Namen 3-mal falsch gesagt habe jetzt.
auch natürlich an Martin.
Genau, an Martin, du warst ja dort und hast sogar dort in der Local mit denen zusammengespielt.
Genau,
und
ja.
Und so weiter und so fort. Und dann kann man sich ja gegebenenfalls auch mal so kleine Hints geben. Hey, spiel nicht so viel Removal, sondern spiel nicht so viele Units, mach ein Removal rein. Ich glaube, das ist sinnig. Von Leuten, die einfach Erfahrung haben. Ich glaube, Marc hättest du auch fragen können. Da hättet ihr bestimmt auch den einen oder anderen Tipp geben können. Aber das war jetzt deine erste Regional. Du hast deine Erfahrung gemacht. Und ich glaube, die Erfahrung nimmst du einfach mit für das ganze Riftbound-Thema und wirst dann entweder dir mehr Tipps holen von anderen besseren Spielern oder, ja, aber grundsätzlich letztendlich das Wochenende hast du genossen, Punkt.
Ja, das war ein geiles Wochenende. Ich habe am Sonntag dann das Regional Rebound noch mitgenommen, bei dem man, wenn man 6-0 gegangen wäre, ein Ticket bekommen hätte für ein anderes Regional noch. Also theoretisch hätte ich dann für Utrecht ein Freiticket bekommen können. Das war an sich, ist das schon ein geiles Event am Sonntag. Habe ich mitgemacht, auch dort 3-3 gespielt, im letzten Game wieder verloren. Also es ist immer bis zum letzten Game gegangen. Dort auch wieder coole Leute kennengelernt, wie ich dir geschrieben habe, Yamato kennen. Einfach getroffen, der hat auch mit Riftbound gezockt, weil er einfach Bock drauf hat. Das heißt, egal ob jetzt irgendwelche erfahrenen Leute von anderen Games, von League of Legends, er ist ja selber Head Coach von gewissen Teams gewesen, der macht mit. Es ist auch so, wie man sie alle getroffen hat. Es ist ja einiges rumgelaufen. Ravenstag, es ist Alan dort gewesen, es ist Randy dort gewesen. ich bin abends essen gewesen in einem Restaurant und dann kommt einfach reingelaufen Alan, Colin, Randy, also so die Top-Elite von Riffbaum kommt einfach rein ins selbe Restaurant, ganz gemütlich und fängt an dort zu essen, wo man sich denkt, ja, das ist halt im Grunde genommen gerade die Top-Elite, die man kennt, aus Riffbaum.
Ja gut, grundsätzlich müssen wir mal dazu kurz sagen, es sind halt keine Profisportler, auf gut Deutsch gesagt, ne? Also wie zum Beispiel beim Fußball oder ähnliches oder irgendwelche krassen Promis. Ich meine, für dich sind das offensichtlich Stars. Ich habe schon gesagt, du bist dorthin wie so ein kleiner Fanboy. Ja. Du hattest so richtig Bock, die alle irgendwie zu sehen. Ja. Du hättest am liebsten alle geknuddelt, Fotos gemacht. Ich habe keine Ahnung, am liebsten noch so ein S-Will unterschreiben lassen.
Ja, das wäre bestimmt geil gewesen, aber nee, Unterschriften wollte ich jetzt nicht jagen, aber ja, man hat Casanova gesehen, man hat Marshall als Riffbaum Report, die waren alle vor Ort und das macht es halt einfach aus und es ist eine geile große Community, die einfach alle Bock haben, das gemeinsam zu spielen. Es ist nicht irgendwie einfach ausgelegt, dass man irgendwie die irgendwie extra waren, also das war keine besseren, wie soll man sagen, extra Würste, die sie hatten, dass sie sich irgendwo abgekapselt haben. Die waren ganz normal zwischendrin, man konnte die anquasseln, die haben sich gefreut, man hat kurz einen kleinen Schnack gehalten. Es war nichts irgendwie, dass sich jemand abgekapselt hat, dass er besser ist wie alle anderen, sondern es ist eine große Community, jeder hat gemeinsam Bock gehabt und das macht es halt, denke ich, einfach aus. Und das hat man einfach gespürt, dass es einfach jeder Bock dazu hat.
Ja, ich denke auch. Also, ne, ich meine, wir hatten ja in den letzten Podcast, die letzte Folge, war ja auch mit Marc zusammen. Und der hat ja Ähnliches mehr oder weniger dazu gesagt. Ne? Grundsätzlich sind solche Events immer eine große Klassenfahrt. Natürlich kommt der kompetitive Aspekt noch dazu. Aber da ist jeder freundlich, da ist keiner irgendwie abgehoben oder Ähnliches. Und das ist etwas, was dieses ganze TCG-These mal einfach so in den Vordergrund rücken lässt, dass die alle so cool miteinander umgehen. Ne, auch wenn es ein League of Legends Kartenspiel ist, wo man eigentlich denkt, Alter, die sind alle mega salzig, die sind alle unendlich abgehoben oder ähnliches, glaube ich trotzdem nicht, dass es so ist. Und du kannst es, glaube ich, einfach bestätigen.
Ja, ich habe ja lange Zeit League of Legends gespielt. Ich kann dir das sagen. Es ist überhaupt nicht so, wie man es im Spiel kennt. Man wird freundlich empfangen, jeder sagt Hallo, man hockt sich zusammen, man gibt sich die Hand beim Gegner. Also es war nicht irgendwie, dass man irgendwie sagen muss, oh, ich habe gar keinen Bock auf den Gegner, sondern die haben sich vorgestellt. Man hat so ein bisschen Smalltalk zwischendrin geführt. Da, es gibt ein, zwei spezielle Leute, die hat man dann schon festgestellt, okay, die wollen nicht viel reden, die wollen nur spielen. Ich habe es von ein, zwei Leuten erzählt bekommen. Pierre war einer, der hat gesagt, da ist einer dort, der hockt sich gegenüber hin, der sagt kein einziges Wort, der tippt nur auf die Karten. Er verständigt sich so auch, also das heißt, man muss ganz genau, was er will. Aber der hat kein Wort geredet, er hat gesagt, das war ein ganz komisches Gefühl, der hat gesagt, gegen den zu spielen.
Okay, ja gut, vielleicht konnte er nicht reden.
Ja gut, das kann ich halt nicht sagen, ob er vielleicht der englischen Sprache nicht mächtig war. Wer hat sich dennoch trotzdem gut kommuniziert, hat er gesagt, er hat immer gewusst, was er machen wollte. Also er hat nie das Gefühl gehabt, er müsste nachfragen, sondern er hat auf die Sachen gedeutet, hat die Trigger mit den Händen an sich angezeigt. Und das ist dann vollkommen okay, dann hat man auch kommuniziert. Kommunikation ist ja nicht nur Sprache, sondern auch vielleicht zeigen und so weiter. Und das ist alles klar gewesen. Und wenn das alles passt, muss man sich auch keine Sorgen machen. Es gab wenig Judge Calls bei mir drumherum. Es gab teilweise Selbstanzeigen, dass er gesagt hat, okay, ich habe falsch gechannelt oder sonst irgendwas. Ich glaube, einmal gab es eine Diskussion über gewisse Runen, ob zu wenig getappt worden ist, aber die Head Coaches und Coach, also überhaupt die ganzen Judges und so weiter, großes Lob an die, es ist alles wirklich gut verlaufen und auch relativ gut und zügig. Also wir hatten, glaube ich, nie mehr wie 20 Minuten Overtime. Und das ist vollkommen okay. Zum Thema Sonntag, was wir noch gar nicht besprochen haben. Ich hatte Regional Rebound gespielt, habe dann dort auch 3-3 mit der Rexha gespielt. Und ja, waren ähnliche Matches. Ich habe, also Lucian ist eines der schwierigsten Matchups, habe ich festgestellt, weil er sehr, sehr schnell ist. Und dadurch, dass ich mit sehr kleinen Might-Units arbeite, überläuft er mich andauernd. Heißt, er conquert immer, läuft immer wieder raus. Und wenn ich da nicht meine Removal-Spells zum richtigen Zeitpunkt ziehe, habe ich ein Riesenproblem gegen Lucian. Und das habe ich auch bemerkt im ersten Game. Ich habe keine Removal bekommen und wie ich Removal hatte, war es zu spät. Das habe ich verloren. Wie ich dann mein Removal reingesidet hatte, heißt alle drei Falling Stars und so weiter, dann habe ich es geschafft, gegen den Lucian zu gewinnen, weil er einfach keine Unit mehr hatte am Ende.
Okay. Ja, also offensichtlich, ne, nach dem Event ist eigentlich vor dem Event, nur leider wirst du Utrecht nicht besuchen können.
Leider, ja.
Ich für meinen Teil habe es wohl auf gut Deutsch gesagt, verpatzt mir zumindest noch einen, wie heißt das andere Ticket nicht?
Admission-Ticket heißt das, also ein Zuschauerticket.
Admission-Ticket, genau, ein Zuschauerticket zu organisieren. Das heißt, ich werde auch nicht in Utrecht sein. Vielleicht, ich habe Hoffnung, dass es gegebenenfalls noch Warteliste gibt, aber zu meinem, da war ich auch nicht sicher, ob ich überhaupt nach Utrecht möchte. Also, ne, zurück zu diesem Anfangsthema, ganz am Anfang. Ich war sehr lang im Struggle mit mir selbst, wie ich das ganze Thema weiterverfolgen wollen würde. Ich liebe diese Community, ich würde alles für diese Community geben, glaube ich. Nur war ich selbst sehr motivationslos. Aber ich glaube, ich habe einen Anker gefunden. Und dieser Anker bist du, der mich runterzieht.
Ja, das kann ich gut.
Eigentlich sollst du kein Anker sein. Eigentlich sollst du ein Heliumballon sein oder ein Flugzeug oder eine Rakete. Oder was möchtest du denn sein?
Ich bin ein Pautiporo oder sonst irgendwas für dich.
Okay, du bist ein Pautiporo. Nein, du bist mein Anker. Du bist mein Fels in der Brandung.
Ich bin der Nautilus-Anker.
Oh, jetzt wird's komisch. Ja, genau. Perfekt. Jetzt wird's ganz komisch. Nautilus übrigens, ne? Auch ein sehr, sehr guter Champ. Ich bin gespannt, was der so kann. Der kann bestimmt auch so hooken. So ähnlich wie Ding. Boah, der hookt dann und dann kannst du dich in der Mitte treffen oder so.
Ja, der
auf dem dritten Battlefield.
Ja, genau. Nee, ich freue mich auf Unleashed. Ich freue mich auf grundsätzlich alles und wie es hier weitergeht. Wir werden wieder angreifen mit Turnieren, mit allem drum und dran. Es war ruhiger, aber die Zeit haben wir jetzt, denke ich, soweit überwunden. Wir gehen wieder in die aktive Stellung, würde ich sagen, statt in die passive Stellung. Und ich habe Bock, das ganze Unleashed-Thema. Wir werden zwar auf der Regional an sich nicht vor Ort sein, aber wir werden drüber erzählen. Vielleicht machen wir auch einfach einen Cast drüber. Das, was dann einfach Carsten, das ganze Thema Utrecht dann das Wochenende. Hätte ich grundsätzlich Bock dazu. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, den ganzen Unleashed oder dann in Zukunft Vendetta oder Radiance.
Oh, Radiance wird super. Bin ich mir zu 100% sicher. Ja, grundsätzlich auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst bei dieser wunderschönen Folge über das ganze Unleashed-Thema plus natürlich deiner Zeit in Lille, was du so gemacht hast, was dich dorthin getrieben hat, wie du da gestanden hast, was du gespielt hast und so weiter und deine Einblicke, die du natürlich auch schon über Instagram auf jeden Fall mit uns geteilt hast.
Gerne, habe ich sehr gern gemacht, hat Spaß gemacht. Ich mache gern weiterhin Reports über alles, wenn neue Sachen rauskommen und so weiter. Ich hänge mich da gern dazu rein, weiter der Reporter zu sein, sei es in Skirmishes oder sonst irgendwas.
Also und grundsätzlich natürlich ihr da draußen, wenn ihr Interesse habt, ähnlich irgendwie bei uns mitzuwirken oder Ähnliches, könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden. Das ist gar kein Problem über Discord oder Ähnliches. Wir freuen uns natürlich über jede Hilfe, die wir bekommen können, in welcher Hinsicht auch immer. Ansonsten könnt ihr ja gerne mal schreiben, was ihr noch sehen wollt oder hören wollt und so weiter und so fort, weil Content-Ideen kann man nie genug haben. Die würden wir einfach zusammentragen, mal gucken, was wir draus machen. Ja, so. Aber das war es eigentlich, das war's am Sonntag.
Jo, kann man so sagen.
Würde ich sagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Florian.
Und sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal, wenn es dann nach unseren Pre-Releases über Unleashed unsere Pre-Release-Events geht.
Ja, kann man gerne machen. Dann machen wir das schön. Und von meiner Seite aus danke für die Einladung und an euch alle draußen. Tschüss.
Tschüss.